Ich fange heute mit einem kleinen Geschichtli an. Ich bin gar nicht sicher, ob ich das Geschichtli schon einmal erzählt habe. Es war mal ein Mann. Und ich weiss, tausend Geschichtli fangen so an. Aber das ist jetzt eben der berühmte Mann. Und der Mann wollte ein Bild aufhängen. Und dann hat er gemerkt, ich habe nur einen Nagel, aber ich habe keinen Hammer. Und dann hat er sich so gedacht, ich frage doch einfach meinen Nachbar. Der hat einen Hammer, der lehnt man sicher schnell seinen Hammer aus. Und so läuft er zu seinem Haus raus und denkt sich so, das ist eigentlich ein lieber Kerl, mein Nachbar. Obwohl, er hat schon extrem lange nicht mehr mit mir geredet. Und er läuft so auf sein Gartentürchen zu und denkt sich, letztens habe ich ihn ja grüßt und er hat einfach keine Antwort gegeben. Er ist einfach in sein Haus, tschüss, ich bin nicht mehr da. Ich habe gedacht, er hat mich einfach nicht gesehen. Aber jetzt, wenn ich so darüber nachdenke, und er läuft aus seinem Gartentürchen raus, läuft aus dem Gartentürchen von seinem Nachbar zu und denkt, das ist ja ziemlich gemein. Das ist eigentlich schon ein arroganter Sack, mein Nachbar. Ich kann ihm nie etwas tun. Und jetzt ignoriert er mich einfach. Und er öffnet die Gartentür zu seinem Nachbar, seinem Garten. Und denkt, was denkt sich der eigentlich? Was hat der eigentlich das Gefühl, wer er ist? Und er läuft die kleine Stege zur Tür von seinem Nachbar auf und denkt, ja genau. Und jetzt komme ich noch und mache bitte Betty, dass ich seinen Hammer darf haben. Könnte ihm so passen. Und er drückt auf die Leute und denkt sich, wart nur. Und sein Nachbar macht Türen auf, sieht ihn, strahlt ihn an. Und bevor er irgendetwas kann sagen kann, schreit er ihn an, bald doch den dummen Hammer! Und läuft davon. Ist nicht spannend, was unser Denken so alles kann? Weil alles, was jetzt gerade passiert, ist jetzt sicher im Kopf von dem Mann abgespielt. Der Nachbar hat gar nicht gewusst von dieser ganzen Geschichte. Unser Denken hat extrem Kraft. Ich behaupte sogar, dein Denken, was in deinem Kopf passiert, in einer bestimmten Situation, ist viel entscheidender, wie du auf deine Situation, auf deine Umstände reagierst, als das, was die Situation um dich herum wirklich darstellt. Ein Beispiel, vielleicht bist du schon mal verliebt gewesen. Hast dich aber nicht getraut, um das dieser Person zu sagen. Und dann hast du irgendwann angefangen, alles, was die Person macht, auf dich interpretieren und auf dich beziehen. Weißt du, sie ist neben mich angehockt. Nein, doch nicht. Oh, er hat das gleiche Getränk bestellt wie ich. Sie hat mich zur Begrüßung 0,0578 Sekunden länger umarmt, als da der Peterli, der neben mir steht. Oh, er hat kein Interesse an Germany's Next Topmodel. Irgendwie hat alles plötzlich mit dir zu tun gehabt, was die Person macht oder nicht macht. Du hast da völlige Luftschlösser gebaut. Und weißt du was, die Person, die hat gar nicht gewusst von dem. Oder vielleicht gibt es jemanden in deinem Umfeld, Schaffen, Schule oder vielleicht auch in der Gemeinde. Und irgendwann hast du dich mal bewusst oder unbewusst entschieden, dass du die Person nicht magst. Gibt's. Und ist dir schon mal aufgefallen, Personen, die du nicht magst, die machen immer alles falsch. Es ist völlig egal, was sie machen. Du hast immer das Bedürfnis, um dich darüber aufzuregen, egal was sie machen oder was sie sagen. Weil du magst sie ja nicht. Es ist völlig egal, ob das, was sie sagen oder machen, richtig oder falsch ist. Du regst dich darüber auf, weil sie es gemacht haben. Es passiert in deinem Kopf drin. Ganz ein weiser Mann hat mir mal gesagt, Ärgern ist freiwillig. Ich ärgere mich bis heute noch über die Aussage, aber das hat ihm dann nicht gesagt. Ich könnte noch viele Beispiele bringen, aber ich glaube, wir wissen klar, was ich raus will. Oder das, was bei unseren unsere Gedanken bestimmt, zu einem ganz grossen und weiten Feld, unseren Alltag. Und die Art und Weise, wie wir leben, wie wir reagieren oder agieren, wie wir in unserem Leben drinstehen. Es ist extrem wichtig, was und wie wir denken. Und darum, behaupte ich, sagt die Bibel, wenn du willst verändert werden, wenn du willst verwandelt werden, wenn du ein Leben möchtest, leben, wo Gott gefällt, dann muss sich dein Denken verändern. Ich habe jetzt extremst viel Text um die Ohren, ich muss nicht alles lesen. Es ist dreimal die gleichen zwei Verse, ich kann es einfach in drei Übersetzungen wollen. Ich lese euch vor, einfach mal das Oberste. Römer 12, Vers 1 und 2. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Eine andere Übersetzung, die Sache, die ich noch dicker angestrichen habe, dort heisst es, dass du dich mit Lieb und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer anegisch, an dem hat er Freude. Oder die Zürcher Bibel, eine ältere Übersetzung von der Satzgestaltung her, sagt, bringt euren Leib da als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, dies sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und der Text, den ich vorgelesen habe, sagt, dass wir unsere Denkweise verändern lassen. In anderen Übersetzungen heisst es, die Art und Weise, wie wir denken, oder und die Erneuerung eures Sinnes. Und durch das werden wir verändert und verwandelt. Ich will zuerst mal auf die Thematik Opfer eingehen. Wir sollen unser Leben, unser Leib als Gott wohlgefälliges Opfer darbringen. Jetzt hat Opfer ja für die meisten von uns wahrscheinlich mehr so ein bisschen, das Wort ist jetzt nicht unbedingt so in unserem täglichen Gebrauch. Und so unseren Leib als Opfer darbringen, das tönt so ein bisschen nach Märtyrertum. Ich stirb jetzt für Gott. Ich sage nicht, dass es das für gewisse Menschen bedeutet. Aber ich glaube, gerade in der Situation, wie wir sind, im Land, wo wir leben, mit den Freiheiten, die wir haben, geht es nicht primär darum, dass wir jetzt sterben für Gott, sondern ich glaube, es geht um etwas anderes. Und zwar sollen wir unser Leben so leben, dass uns permanent bewusst ist, dass Gott da ist. Dass seine Liebe und sein Königreich zu bauen der hohe, der höchste und einzige und permanente Maßstab ist, an dem wir unser Leben und wie wir unser Leben leben, sollen messen. Also sprich, du gibst dein Leben als ein Opfer Gott an, in dem nicht mehr du und dein Ego und was du jetzt gerade willst, im Zentrum von dem steht, was du machst. Sondern du nimmst das alles und gibst es Gott in die Hand. Weil Gott das Opfer darbringen, heisst nicht, dass ich etwas umbringe, sondern es heisst, dass ich etwas Gott in die Hand gebe. Es gibt keinen Ort, wo unsere Sachen besser aufgehoben sind als in Gottes Hand. Aber es heisst, dass wir Kontrolle darüber ein Stück weit einfach loslassen müssen. Ich opfere mein Ego und mache Gott Platz, zumindest in meinem Leben. Und dann sagt die Bibel, das ist vernünftiger Gottesdienst. Wisst ihr was? Die Bibel bezeichnet Versammlung, so wie das, was wir hier haben, nie als Gottesdienst. Es gibt Versammlung, natürlich, aber das ist ein anderes Wort. Das Grundwort da, das griechische Wort, kommt in der Bibel 6-mal vor. Einmal davon im Alten Testament und dort wird es übersetzt mit Anbetung, im Zelt von der Begegnung. Oder Israel hat ja, wo sie durch die Wüste gezogen sind, haben so ein grosses Zelt gehabt, wo Bundeslade drin war, eben wo die Gegenwart Gottes quasi drin war. Und eine Übersetzung von dem Wort, das hier mit Gottesdienst übersetzt wird, ist einfach Anbetung. Ich tue Gott anbeten. Dann kommt es noch einmal vor, eben in dem Vers, und noch viermal im Neuen Testament. Und es hat immer mit dem priesterlichen Dienst vom Volk Israel im Tempel Gottes zu tun. Jetzt, was macht denn ein Priester im Tempel? Ich glaube, das Erste, was ein Priester klar ist, ist, Gott schaut zu. Er ist ja im Tempel. Er ist dort, wo Gott gesagt hat, da bin ich und da bleibe ich und da wohne ich. Also ein Priester ist klar, das, alles, was ich da drinnen mache, Gott sieht es. Nicht nur er sieht es, Gott ist da. Der Priester macht alles, was er macht, in dem Bewusstsein. Weiter ist ein Priester ein Mensch, der Gott arbeitet und gross macht. Und der Priester ist ein Mensch, der zwischen das Volk und Gott quasi reinsteht und Gott um Versöhnung bittet für sich selber und fürs Volk. Der Hohepriester in Israel ist einmal im Jahr ins Allerheiligste, dort wo die Bundeslade drin war, und hat eine rituelle Handlung vollführt, wo Gott gesagt hat, mach das, dann will ich nicht mehr an die Sünden vom Volk Israel denken. Und das hat er einmal im Jahr müssen machen. Also das war die Aufgabe vom Hohepriester. Jetzt sagt uns die Bibel im Hebräerbrief, gehen wir nicht näher auf das ein, dass Jesus der Hohepriester ist. Und in Jesus ist Gott mit der ganzen Welt versöhnt. Also die Versöhnung zwischen Mensch und Gott, die ist geschaffen in Jesus. Wir sind seine Botschafter. Wir sind berufen, um die Menschen darauf aufmerksam zu machen, hey, lasst euch mit Gott versöhnen. Es ist alles bereit. Du musst nur annehmen. Annehmen musst es. Und das kommst du nicht um. Und so ein Leben ist vernünftiger Gottesdienst. Es ist nicht vernünftiger Gottesdienst, wenn wir am Sonntag in die Kirche gehen. Oder, also Gott hat Freude an dem, verstehe mich nicht falsch. Ich glaube, Gott liebt es, wenn wir uns treffen, wenn wir miteinander seine Gegenwart suchen, miteinander ihn arbeiten, auf sein Wort hören. Das sind Sachen, die Gott kann an uns schaffen, durch das durch. Aber vernünftiger Gottesdienst ist ein Leben, ein so zu leben, dass Gott im Zentrum ist. Und in einen vernünftigen Gottesdienst einsteigen, in meinem und in deinem Leben heisst, dass wir in einem kontinuierlichen Prozess drinnen stehen, wo Gott uns verändern darf. Und jetzt kommen wir mal wieder aufs Denken. Wie geht Veränderung? Römer 12, Vers 2. Das heisst, dass wir unser Denken, unsere Denkart, unsere Denkweise sollen verändern lassen von Gott. Dann werden wir verändert werden. Heißt es in der Bibel. Lass mich ein bisschen theoretisieren und noch ein paar konkrete Beispiele bringen. Aber ich finde das spannend. In der Bibel heißt es, sind jetzt zwei Versen rausgenommen, die das sehr schön sagen, das eine ist Matthäus 6, Vers 33. Dort steht, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Das alles bezieht sich auf den Textzusammenhang. Dort hat Jesus gesagt, Gott sorgt für euch alles, was ihr zum Leben braucht. Aber trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und in Kolosser 3, Vers 2 steht, seid auf das Himmlische bedacht und nicht auf das Irdische. Jetzt fordert uns die Bibel da auf, uns nach Gottes Realität auszustrecken. Nicht nach dem Jenseits. Ich glaube, man kann die Verse wunderbar missverstehen. Wenn es da heisst, oder, ja, seid auf das Himmlische bedacht, nicht auf das Irdische, dann kannst du so ein verzücktes Gesicht aufsetzen und sagen, mein Leben hier auf der Welt, Entschuldigung, Scheiß drauf, ist schon egal, das Richtige, das Echte kommt erst noch. Und auf das soll ich ausgerichtet sein. Und ich glaube, das ist falsch. Der Vers wird uns nicht aufrufen, in einer Zukunft zu leben, wo wir sowieso jetzt noch keine Kontrolle und kein Verhältnis dazu haben. Sondern ich glaube, der Vers ruft uns auf, zum Jetzt im Bewusstsein zu leben, Gott ist da. Sein Königreich ist da. Weil Jesus da ist, weil Gottes Geist da ist. Das Himmlische, oder? Seid auf das Himmlische bedacht. Das Himmlische ist das Modell. Und wir sind berufen, zum Jetzt so zu leben, wie wir es im Himmlischen sehen. Das ist das, wo Jesus seine Jünger lehrt beten. Vater unser, sagt mir, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Es ist das Gebet, wo Jesus seine Jünger lehrt. Wenn er betet, dann betet darum, dass ihr fähig werdet, euer Leben so zu leben, wie es Gott möchte, dass ihr es lebt. Es geht nicht darum, dass man unser Leben jetzt gering achtet, sondern darum, dass uns bewusst ist, die Existenz, die Wahrheit, wo Jesus mal wird vollkommen bringen, die ist jetzt schon angebrochen, die ist jetzt schon da. Und ich, du und ich, wir sind berufen, unser Leben so zu leben, nach dem. Wir brauchen eine Denkart, die dem Königreich entspricht, wenn wir wollen, dass unser Leben vernünftiger Gottesdienst ist. Unser Denken muss sich verändern. Es geht nicht um Think Pink. Es geht nicht um Denk dir dein Leben schön. Aber erinnere dich mal an die schöne Geschichte mit dem Mann und dem Hammer. Oder Mann und dem Bild. Was sich in deinen Gedanken bewegt, früher oder später, das wirst du ausleben. Deine Gedanken positionieren sich für das, was nachher passiert. Oder eben, wenn du schon mal verliebt gewesen bist oder wenn du jemanden einfach nicht magst. Unsere Gedanken drehen sich dann extrem stark um das. Aber wo ist dort Gottes Wille drin? Wo ist dein Königreich drin? Wo fragst du in diesen Sachen rein? Gell? Du darfst verliebt sein und ich sage jetzt mal, du hast auch nicht alle Menschen gleich gern, das ist eine Normalität. Aber auch in dem rein, wo fragst du nach Gottes Meinung, nach seinem Denken, nach seinem Handeln, nach seinem Fühlen? In all dem drin. Deine Erwartung, dass etwas passiert, dein Denken, ist ja noch nicht so quasi selbsterfüllende Prophezeiung. Ich denke, und jetzt passiert etwas. Aber dein Denken positioniert dich dafür, dass das eine oder das andere kann passieren. Die Bibel sagt, richtet euch, bei der einen Übersetzung, richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt. Es geht mir jetzt gar nicht darum, zu definieren, was das ist. Aber es geht mir darum, zu sagen, wenn unser Denken auf das ausgerichtet ist, auf die Maßstäbe dieser Welt, dann positioniere ich mich in meinem praktischen Leben, dass ich das irgendwann auslebe. Und wenn ich mein Denken auf das Königreich Gottes fokussiere, dann schaffe ich Raum, dass Gott durch mich mich kann verändern und durch mich an anderen Menschen um mich herum kann wirken. Wenn wir möchten, dass unser Leben ein Opfer ist, dass Gott durch uns wirken kann, dann fängt das im Denken drinnen an. Darum glaube ich, das Königreich Gottes hockt oft zwischen unseren Ohren drinnen. Weil dort positioniere ich mich für das, was ich möchte sehen in meinem Leben. Ich habe letztens einen Satz gehört, finde den lese. Der Satz ist: Gott ist durch dich immer der, wo er für dich ist. Gott ist durch dich immer der, wo er für dich ist. Du wirst Gott immer so widerspiegeln, wie du glaubst oder wie du ihn siehst und wie du glaubst, dass er ist. Wenn du glaubst, dass Gott heute nicht mehr direkt redet, wirst du seine Stimme in deinem Herz wahrscheinlich kaum hören, weil du positionierst dich ja nicht dafür. Wenn du glaubst, es gibt keine Reden in Sprache mehr, wirst du nie das Maul aufmachen, um es zu probieren. Wenn du glaubst, dass Gott heute nicht mehr heilt, wirst du nie für einen Kranken beten. Es wäre ja doof, wenn du die Sachen würdest machen. Du siehst nicht, dass Gott das macht. Du glaubst nicht, dass Gott so ist. Und dann machst du es nicht. Ich beispielsweise glaube, es ist okay, wenn eine Frau predigt und wenn eine Frau lehrt und wenn eine Frau leitet. Das heisst, wenn ich irgendwo Leiterschaft habe, ist die Chance gross, dass ich eine Frau in so eine Position hineinsetze. Wenn du jetzt aber würdest sagen, nein, ich glaube das nicht. Es geht mir jetzt auch nicht um die Frage. Ist jetzt ein Beispiel. Wenn du sagst, ich glaube das nicht, und du hast irgendwo Leiterschaft, wirst du kaum eine Frau in einen Prediger oder in einen Leitungsdienst hineinsetzen. Gott ist durch dich immer der, wo er für dich ist. Und jetzt sagt uns Römer 12,2, dass wir unser Denken von Gott sollen verändern lassen, damit wir können erkennen, was seinem Willen entspricht. Es geht nicht nur um unser Handeln oder dass Gott durch uns kann handeln, es geht auch darum, dass wir sensibel werden. Was ist denn jetzt von Gott? Oder was ist nicht von Gott? Und all das hat mit unserem Denken zu tun. Und ganz abgesehen von dem, Jesaja 26,3, den habe ich per Zufall gefunden, den Vers, den habe ich mega cool gefunden. Die mit einem festen Sinn umgibst du mit Frieden, weil sie ihr Vertrauen auf dich setzen. Wenn wir unser Vertrauen auf Gott setzen, wenn wir einen festen Sinn, ein gefestigtes Denken haben, wo auf Gott vertraut, dann gibt uns Gott Frieden. Frieden ist ein extrem hohes Gut. Frieden ist etwas, wo nicht abhängig ist von deinen Umständen. Es geht nicht um Frieden, wir haben keinen Krieg, sondern wir haben Frieden. Sondern es geht darum, dass du zufrieden bist in dem, was um dich herum passiert. Nicht, weil Sachen um dich herum passieren. Oder wir lesen in der Bibel von einem Paulus, der schreibt, ich bin im Gefängnis, ich werde gefoltert und ich leide, aber ich freue mich. Ich glaube, der Mann hat etwas von dem Frieden Gottes verstanden. Frieden, der Verstand übersteigt. Und das ist eine Wahnsinnsübung. Bis auf Gott ausgerichtet, wenn dein Chef dich zusammenschießt, obwohl du gar nichts falsch gemacht hast. Oder bis auf Gott ausgerichtet, wenn du 50 Bewerbungen geschrieben hast oder lass es 100 sein und du kommst auf jede eine Absage über. Oder bis auf Gott ausgerichtet, wenn du eine mega wichtige Prüfung hast und du setzt sie völlig ins Sand. Bis auf Gott ausgerichtet, wenn dein oder deine BFF dich irgendwie ganz tief verletzt, bewusst oder nicht bewusst. Bis auf Gott ausgerichtet, wenn dir einer im Strassenverkehr auf Adri klaut. Das ist etwas, was ich mir immer wieder sagen muss. Oder bis auf Gott ausgerichtet, wenn du krank wirst oder dich verletzt. Es ist extrem schwierig, mich auf Gott auszurichten in dieser Nacht, bevor wir in Gemeindeferien gefahren sind. Und ich gewusst habe, ich müsste mal morgen auf Deutschland fahren. Und irgendwann zur Nacht am 9 Uhr kriege ich eine Gallenkolik. Und winde mich vor Schmerzen, bis ich am Morgen um 3 mit 1000 Milligramm Novalgin endlich einschlafen konnte. Es ist recht schwierig, sich dann auf Gott auszurichten. Es ist schwierig, mich auf Gott auszurichten, als ich vor ein paar Wochen von Genf im Zug heimgekommen bin. Gefühlt die 30, ja lass es 40 Grad sein, ich mag Hitze wirklich nicht, ich liebe den Winter. Gefühlt die 30 Grad in dem Zug. Ich kriege fast eine Panikattacke. Und dann hockt noch eine Familie mit drei herzigen, wunderbaren und extrem lebendigen Kindern in mein Abteil hinein. Und kommt überall um. Und ich hocke dort. Und eine Station, bevor wir in Zürich angekommen sind, kommt der Durchsage: Meine Damen und Herren, packen Sie Ihr Zeug und verlassen Sie den Zug. Ein anderer Zug blockiert die Fahrbahn. Wir können weiterfahren. Stehen Sie aufs Perron raus mit 10.000 anderen Leuten und warten Sie auf bessere Zeiten. Ja. Es ist extrem schwierig, sich in solchen Situationen auf Gott auszurichten. Ich finde es extrem schwierig, wenn für Kranke gebetet wird und es passiert nichts. Um immer noch mich auf Gott auszurichten und glauben, nein, bei der Bibel heisst es, in den Wunden von Jesus sind wir geheilt. Nicht wir werden geheilt, wir sind geheilt. Unabhängig davon, was ich jetzt gerade sehe oder nicht. Das sind alles so Sachen, die ich sehr oft nicht verstehe oder begriff, warum und weshalb und wieso. Gott, warum? Aber ich möchte, dass mein Denken auf Gott ausgerichtet bleibt. Wir beenden den Predigteil heute folgendermaßen. Da hat es ein wunderschönes Weidenkörbchen. Und da drin hat es so Bibelvers oder so wie Neujahrsvers. Auf diesen Spruchkärtchen, da stehen ja immer ganz schöne positive Sachen drauf. Ich finde das einmal witzig, das sind immer alle besten Sprüche sind da drauf. Ich habe noch nie ein Kärtchen gezogen und dann ist drauf gestanden und er ging hin und er hängt sich an einem Baum. Finde ich auch gut. Und was ich euch möchte einladen dazu ist folgendes. Wir hören nachher ein Lied und ich lade dich ein, dafür zu kommen, ein Kärtchen zu ziehen. Da steht ein Bibelvers drauf. Wenn du glaubst, was ich glaube, dann glaubst du mit mir zusammen, dass das Bibelwort Gottes ist. Und wenn du glaubst, was ich glaube, dann glaubst du mit mir zusammen, dass das Wahrheit ist, was auf dem Kärtchen wird stehen. Und zwar Wahrheit für dich. Und ich lade dich ein, dass du das Kärtchen nimmst und dass du nachher in dieser Zeit, du kannst aufstehen, du kannst hocken bleiben, du kannst dich irgendwo hinknündeln, hinlegen, dass wir uns miteinander nachher der Gegenwart Gottes und seinem Wort aussetzen. Wenn wir wollen, dass unser Denken verändert wird, dann müssen wir uns der Gegenwart Gottes aussetzen. Und wenn wir wollen, dass unser Denken verändert wird, müssen wir uns am Wort Gottes, der Bibel, aussetzen. Weil was da drin steht, ist Wahrheit. Und ich lade dich ein, du darfst das Kärtchen ruhig 10, 20, 30 Mal durchlesen. Da geht es ja nicht, darum, dass du einfach dir etwas einredest, bis du es glaubst, sondern ich glaube, wenn du willst, dass dich etwas prägt, dann braucht es zum Teil Wiederholung. Und manchmal, bei der Bibel geht es mir oft so, ich muss die Sachen 100 Mal lesen. Vielleicht kennst du das, oder? Vielleicht bist du wie ich, oder wenn es dir geht wie ich, christliches Elternhaus, ich kenne die Bibel, sollte ich an denken, irgendwo. Ich habe die Bibel auch schon mindestens einmal ganz durchgelesen, wahrscheinlich schon mehrmals. Aber immer wieder lese ich die Bibel und merke, hey, den Satz habe ich jetzt aber noch gar nie gesehen. Es springt mich etwas an, es fängt etwas an zu mir reden, was vorher noch nie zu mir geredet hat. Und ich glaube, dass es das manchmal braucht, dass wir uns auf das einlassen können. Wenn du willst, dass dein Denken verändert wird, musst du dich vom Wort Gottes prägen lassen. Musst du dem Wort Gottes mehr glauben, zum Teil, als dem, was in deinem Kopf vorgeht. Das heisst, dass ich mein Denken, mein Ego, meine Bedürfnisse Gott in die Hand gebe. Und ich lade dich ein, ab heute auch immer mal wieder so mit der Bibel umzugehen. Musik bitte, ihr dürft führen kommen, dürft so ein Kärtchen ziehen. Genau. Amen. Ah ja, noch etwas vor dem Amen. Es geht gerade nicht mehr, kannst du noch die nächste Folie mir nachher geben? Es ist ein englisches Lied und das ist die Übersetzung vom Text, falls du des Englischen nicht mächtig bist und gerne möchtest wissen, was da gesungen wird.